SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Schon wieder hat es in der Dudo-Galerie, das ist das Einkaufszentrum in Saarbrücken-Dudweiler, gebrannt. Diesmal in einem Supermarkt, vergangenen Freitag war das. Auf mehrere hunderttausend Euro wird der Sachschaden geschätzt. Und auch hier geht die Polizei von Brandstiftung aus und ermittelt jetzt, ob es eine Brandserie sein könnte. Darüber spreche ich mit Falk Hasenberg, dem Pressesprecher der saarländischen Polizei. Herr Hasenberg, was genau spricht denn für eine Serie?
Ja, wir hatten in den letzten Monaten mehrfach Brände im Bereich der Dudo-Galerie. Und aufgrund dessen haben wir jetzt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich diesen Fällen annimmt, um zu schauen, ob es da Zusammenhänge gibt oder auch nicht.
Aber kann man anhand der Taten irgendeinen Zusammenhang sehen? Also irgendwie vielleicht immer die gleiche Art von Feuer legen?
Nee, zum jetzigen Zeitpunkt können wir darüber jetzt noch keine Aussage treffen. Das ist jetzt Aufgabe der Ermittlungsgruppe, die sich jetzt jeden Fall einzeln und im Detail genau ansieht, um festzustellen, ob es Zusammenhänge gibt oder halt keine.
Von wie vielen und was für Fällen sprechen wir denn da?
Also wir haben circa 5 Fälle, die in diesem Umfeld stattgefunden haben. Das heißt, angefangen von einem Brand, den wir in einem Restaurant hatten, aber auch ein Brand von einem Fahrzeug in der Tiefgarage, bis jetzt zuletzt am vergangenen Freitag mit dem Brand im Supermarkt. Das sind so die Fälle, die sehr dicht beieinander sind, lokal gesehen. Und die nehmen wir jetzt erstmal in den Fokus.
Gucken wir jetzt mal auf den letzten Brand, Freitagnachmittag in dem Supermarkt. 40 Menschen mussten aus dem Markt evakuiert werden. Was ist über den Fall bisher bekannt?
Also bisher wissen wir, dass das Ganze sich so gegen 14:45 ereignet hat. Da haben wir eine Mitteilung darüber erhalten, dass es in dem Supermarkt brennt. Die Mitarbeiter waren aber sehr zuvorkommend und haben natürlich die 40 Leute, die da drin waren, sehr schnell evakuieren können und auch selber den Brand auch sofort löschen können.
Sie suchen ja jetzt nach den Tätern, mehreren. Da ist von Jugendlichen die Rede. Was können Sie darüber erzählen?
Also wir hatten 3 männliche Jugendliche, die im direkten Umfeld zum Tatort kurz vor Brandentdeckung gesehen wurden und auch relativ schnell von dort verschwunden sind. Da sind wir jetzt auf der Suche nach diesen 3 Jugendlichen, die so im Alter zwischen 15 und 16 Jahren alt sein sollen und hoffen natürlich jetzt auf die Mithilfe aus der Bevölkerung, dass die uns da wichtige Hinweise geben kann.
Ja, eine detaillierte Täterbeschreibung gibt's auch bei uns im Netz auf srinfo.de. Warum denn eigentlich immer die Dudo-Galerie?
Das ist die Frage, die sich jetzt der Ermittlungsgruppe bei uns widmen muss. Und die muss natürlich jetzt an der Stelle schauen, ob es dort irgendeinen besonderen Fokus gibt, warum es gerade die Dudo-Galerie ist. Die Dudo-Galerie ist ein relativ großer Komplex mit vielen Zugangsmöglichkeiten. Da ist es natürlich relativ einfach, ungestört und ungesehen hinein und hinauszukommen.
Die Fälle von Brandstiftung im Einkaufszentrum in der Dudo-Galerie in Saarbrücken-Dudweiler häufen sich. Deswegen ermittelt die Polizei jetzt, ob es eine Brandserie sein könnte. Darüber habe ich mit dem saarländischen Polizeipressesprecher Falk Hasenberg gesprochen und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Schulen im Saarland sollen besser werden. So kann man es zusammenfassen, vor allem in sogenannten sozialen Brennpunkten, damit alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen haben, ins Berufsleben zu starten. Dafür gibt es Geld vom Bund. Insgesamt sind in dem Start-Chancen-Programm, so heißt es, 120 Millionen Euro für 55 Schulen hier bei uns im Saarland in den kommenden 10 Jahren bereitgestellt. Unter anderem für Fachpersonal wie Sozialarbeiter, aber auch für bessere Ausstattung und innovative Projekte. SR3-Reporterin Lisa Krause hat 2 Schulen besucht, die mit dem Geld Anfang des Jahres neues Personal eingestellt haben und hat mit ihnen über ihre tägliche Arbeit und ihre täglichen Herausforderungen gesprochen.
Also wir sind hier jetzt in der Klasse 2b von der Frau Hautz und wie wir sehen, sind die Kinder ganz fleißig beim Rechnen.
Rechnen, schreiben, lesen. Das sollen die Kinder der Bach-Grundschule in der Neunkircher Innenstadt lernen. Aber bevor es daran geht, müssen viele Schülerinnen und Schüler hier erstmal ganz woanders abgeholt werden, sagt Schulleiter Uwe Sander.
Zum Beispiel sich in der Gruppe bewegen, mit anderen klarkommen, spielen. Gewinnen, verlieren, sich anziehen, zur Toilette gehen. Diese ganz profanen, einfachen Dinge des Alltags, dass sie dann in der Lage sind, mit uns lesen und schreiben zu lernen.
Die Bach-Grundschule ist eine sogenannte Brennpunktschule. Uwe Sander mag die Bezeichnung nicht. Heute spricht man eher von Schule in herausfordernder Lage. Eine der größten Herausforderungen und auch der Grund für die Startschwierigkeiten vieler Erstklässler hier, über 40% von ihnen haben vor der Schule keine Kita besucht, unter anderem weil Kita-Plätze in der Neunkircher City fehlen. Auch der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ist sehr hoch. Er liegt bei 85-90%. Für Schulleiter Uwe Sander ist das aber nicht das Hauptproblem. Er sieht die Probleme eher darin, dass Kinder insgesamt anders aufwachsen als früher.
Wir haben so eine kleine Kiste, die nennt sich Handy. Wir haben die Spielekonsolen. Wir haben eine massiv veränderte Kindheit. Wir haben auch mehr Armut. Wir haben auch viele Kinder, die zu Hause nicht die Unterstützung bekommen, wie sie sie vielleicht bekommen könnten.
In der Bachschule gibt es jetzt Unterstützung von zwei neuen Fachkräften, einer Erzieherin und einer Sozialarbeiterin. Anfang Januar eingestellt mit Fördermitteln aus dem Staatschancenprogramm. Von Neunkirchen nach Saarbrücken-Güdingen zur Herbert-Binkert-Gemeinschaftsschule. Auch dort kämpft Schulleiter Matthias Römer mit vielfältigen Herausforderungen. Ein gigantisches Problem, wie er sagt, Schulabwesenheit. Viele Schülerinnen und Schüler kommen erst gar nicht zum Unterricht. Mit dem Geld aus dem Startchancenprogramm konnte er jetzt eine neue Sozialarbeiterin einstellen, die sich ausschließlich darum kümmern soll.
Man muss immer abwägen, bei jedem Fall individuell, was ist der geeignete Weg, um das Kind wieder in die Schule zu bekommen? Das kann manchmal eine Anzeige beim Ordnungsamt sein, das kann manchmal aber auch einfach ein Gespräch mit den Eltern sein, das kann ein Hilfsangebot sein.
Eine wichtige zusätzliche Unterstützung, sagt Matthias Römer, aber lange nicht genug. Auch Uwe Sander, der Schulleiter in Neunkirchen, weiß, dass sich mit dem Startchancenprogramm nicht alle Probleme in Luft auflösen.
Es ist ein sehr guter Anfang und damit werden wir arbeiten und es wird uns auch weiterbringen, definitiv.
Trotzdem denkt er, die Schulen, die Politik, alle müssen umdenken, um die vielen Probleme in seiner und den 54 anderen Schulen, die Geld aus dem Startchancenprogramm bekommen, nachhaltig anzugehen.
Wenn man sich so umhört, glaube ich, werden sehr viele im Land sagen, so geht's nicht mehr weiter. Das fährt an die Wand. Ja, wenn es denn an die Wand fährt, dann wäre es doch meiner Meinung nach Zeit für einen Richtungswechsel.
Im Saarland und ganz Deutschland ist das Startchancenprogramm angelaufen. Dabei werden im Saarland Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten finanziell besonders unterstützt. Danach erhalten 55 von insgesamt 320 Schulen Geld aus dem Fördertopf. Der Traum von ganz vielen Saarländerinnen und Saarländern ist und bleibt, irgendwann in einem eigenen Haus zu wohnen. Am liebsten neu gebaut. Vielleicht haben Sie sich ja diesen Traum schon erfüllt. Laut einer heute vorgestellten Studie tun das aber immer weniger Leute. Die Studie hat das Pestle-Institut im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustofffachhandel durchgeführt. Also, wir sprechen über die Baubranche, kann man sagen. Mein Kollege Max Zettler war dabei, als die Zahlen vorgestellt wurden, ist jetzt bei mir im Studio. Ja, Max, erzähl doch erstmal, was steht denn in der Studie Neues drin?
Ganz allgemein ist die Eigentümerquote im Saarland zwischen 2011 und 2022 etwas gesunken. Das ist so das Ding, was drin stand. Mit 58,6% hat immer noch mehr als jeder zweite Saarländer ein eigenes Haus. Im Landkreis St. Wendel ist die Quote am höchsten, dicht gefolgt vom Landkreis Merzig-Wadern. Im Regionalverband Saarbrücken ist die Eigentümerquote am niedrigsten. Mhm. Das Saarland liegt im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt aber immer noch am relativ hoch. Mhm. Der Bundesdurchschnitt liegt bei unter 44%. Bundesweit leben also mehr Menschen zur Miete mittlerweile als in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung. Relativ neu ist auch, sonst war es immer so, wenn sich die Eigentümerquote verändert hat in den letzten Jahren, dann weil die Eigentumszahlen gleich geblieben sind und die Mieterzahlen gestiegen sind. Mhm. Dieses Mal sind sogar die Eigentumszahlen selbst zurückgegangen.
Ja, und was bedeutet das für uns hier im Saarland?
Na, wenn weniger gebaut wird, wohnen eben mehr Leute zur Miete. Die Leute, die nicht bauen, bleiben dann auch in ihrer Mietwohnung. Mhm. Und dadurch sind weniger Mietwohnungen vorhanden und das macht alle verbleibenden Mietwohnungen teurer. Ja. Also es betrifft eben auch Leute, die zur Miete wohnen. Die Studie hat sich auch viel mit Armutszahlen beschäftigt, vor allem bei Rentnerinnen und Rentnern. Und laut den Zahlen haben die, wenn sie im Eigentum wohnen, am Ende fast doppelt so viel raus wie Mieter mit der gleichen Rente. Mhm. Die Auswertung berücksichtigt bei den Eigentümerinnen und Eigentümern allerdings nur kalte Betriebskosten, also Strom, Wasser, Müll, den Schornsteinfeger. Mhm. Und da kommen aber keine Investitionskosten drin vor, wenn jetzt der Eigentümer zum Beispiel eine Wärmepumpe einbaut oder seinen Dachstuhl erneuern muss. Im Großen und Ganzen fällt dann, wenn man das vielleicht mit reinrechnet, der Vorteil für den Eigentümer da wahrscheinlich doch ein bisschen geringer aus.
Gut, das ergibt aber natürlich auch Sinn. Wenn ich früh in meinem Leben Geld investiere, ein Haus kaufe, muss ich nicht mehr so viel bezahlen am Ende, also so viel wie in Miete und habe natürlich ein bisschen mehr Geld über. Ja. Woran liegt das denn, dass die Eigentumszahlen so eingebrochen sind beim Wohnen?
Laut dem Bundesverband Deutscher Baustofffachhandel vor allem an der verunsichernden Bundespolitik in der letzten Legislaturperiode. Der ganze Streit hätte die Planbarkeit doller eingeschränkt und gerade die ist in der Bauwirtschaft wichtig. Bauförderung, die war 2023 auch extrem niedrig, eben weil laut dem Verband die Konditionen bei dem Förderprogramm zu unattraktiv für viele potenzielle Bauherren war.
Das hat natürlich viele abgeschreckt. 2023 hat die Bundesregierung gerade mal ein Viertel der angepeilten Wohnungen gebaut, also was sie sich vorgenommen hatten. Was müsste denn da laut Baustofffachhändlern sich ändern?
Es gab einige Empfehlungen am Ende der Studie. Einerseits müsste die nächste Bundesregierung einfach attraktivere Förderprogramme und mehr Planungssicherheit schaffen. Andererseits, und das fand ich auch ganz spannend, ist, diese Finanzierungsbedingungen fallen nicht so stark ins Gewicht, wenn man das mit der Erwartungshaltung der Privathaushalte vergleicht. Ich hole noch mal ganz klein bisschen aus. Mhm. Die beliebteste Eigenheimart ist nach wie vor das freistehende Einfamilienhaus. Die werden immer teurer und deswegen empfiehlt der Verband, dass mehr Haushalte eher nach kleineren Flächen gucken, zum Beispiel in einem Reihenhaus oder eben in günstigeren Lagen schauen.
Oder so ein süßes Tiny-Haus zum Beispiel.
Das wär's. Ein Wohnwagen.
Aber da dann für immer drin wohnen. Immer weniger Menschen im Saarland erfüllen sich den Traum vom eigenen Haus. Grund ist, ja, man kann es zusammenfassen, Geld. Max Settler hatte die Infos für uns. Wir erinnern ja schon den ganzen Tag an die Saarabstimmung, ein besonderer Tag in der saarländischen Geschichte. Heute vor genau 90 Jahren haben die Menschen im damaligen Saargebiet, also die Saarländerinnen und Saarländer, über ihre Zukunft entschieden. Zu Frankreich, weiterhin vom Völkerbund verwaltet, gehören oder zu Deutschland gehen und damit zu Hitler. 90% der Saarbevölkerung entschied sich für Deutschland. Ein Tag, den man sich jetzt vorstellen kann oder man schaut ihn sich an. Im Landesarchiv wurde in den letzten Monaten ein Fotobestand aufbereitet, der den harten Abstimmungskampf dokumentiert hat. Jimmy Booth berichtet darüber und hat die Fotos gesehen.
Vorsichtig muss man die Negative anfassen. Nur mit Handschuhen dürfen sie aus den Schutzhüllen genommen werden. Die Fotos wurden nicht auf Film aufgenommen, sondern auf speziell beschichteten Glasplatten. Eine fast vergessene Technik. Jutta Haag vom Landesarchiv hat einen Bestand von etwa 500 Glasplatten digitalisiert.
Das sind Pressefotografien von zwei französischen, also vielmehr Pariser Tageszeitungen, dem Paris Soir und dem L'Intransigeant. Man hat maschinell Glas zugeschnitten. Das wurde dann mit Gelatine als Trägermaterial beschichtet und Silberbromidlösung. Und das entspricht in etwa, also wie jetzt ein moderner Negativfilm. Besonders ist eigentlich, dass der gut zum Transportieren ist, also diese Negative. Man braucht kein Stativ, die Belichtungszeit ist relativ kurz und der Pressefotograf konnte es einfach unterwegs mitnehmen und quasi so vor Ort seine Bilder schießen.
Die Aufnahmen beginnen mit der Landung britischer Truppen in der Normandie. Noch nicht zum Kämpfen, wie 9 Jahre später. Die Soldaten sollten gemeinsam mit Verbänden aus anderen europäischen Ländern den ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung sichern.
Was mir als erstes aufgefallen ist, diese Menschenmassen. Also schon das Interesse an diesen Abstimmungstruppen war natürlich immens in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. Überall, wo die Truppen auftauchen, hat man ganz, ganz viele Presse, Fotografen, aber auch die Einheimischen haben sich interessiert. Und dann eben auch bei diesen Kundgebungen, bei den Wahlveranstaltungen. Also das sind richtig viele Leute in der Stadt. Also man sieht diese Fotos, eine Menschenmenge, ein Meer von Personen.
Die Sammlung dokumentiert den harten Abstimmungskampf, die Wahl und die Auszählung sowie die Siegesfeiern. In der sozialdemokratischen Zeitung Deutsche Freiheit wurde die Stimmung nach der Verkündung des Ausgangs so beschrieben. Es scheint, als sei alle Vernunft in einem Meer von Fahnen, in einer tosenden Brandung von Rufen und Gesängen untergegangen. Die sonst etwas steifen Saarländer sind in einer Raserei, die wirklich aller Beschreibung spottet.
Da werden sie sich rennen, an der Saar die Köpfe ein. Das Deutschland, das wir wollen, muss ein anderes Deutschland sein. Haltet die Saar, Genossen, Genossen, haltet die Saar.
Der Wunsch der Hitlergegner ging nicht in Erfüllung. Etwa 4000 Oppositionelle flüchteten nach der Abstimmung aus dem Saargebiet. Auch ihr Weg wurde von den französischen Fotografen begleitet.
Wenn Sie jetzt Lust haben, sich diese Fotos anzugucken, eine Auswahl können Sie bei uns im Netz auf SR Info angucken.